Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Herzlich willkommen zu dieser Stammtischfolge. Heute mit dem Felix Reich von Reformiert.
Hallo.
Und mit dem Andi, der beim RefLab und bei Fokus Theologie arbeitet.
Auch ein Hallo von meiner Seite.
Und heute geht es um Karfreitag. Und die erste Frage, was bedeutet dir Karfreitag, Felix?
Ja, als Kind habe ich immer gewusst, oder bin ich so aufgewachsen, dass ich gewusst habe, dass das ein wichtiger Tag ist. Das ist ja im reformierten Kirchenjahr der höchste Feiertag. Früher, in Zeiten des Kulturkampfes sind die katholischen Bauern am Karfreitag gegülen und die reformierten Bauern dafür an Allerheiligen.
Also das ist das ein Kampf? Genau, ist das der frühere Shitstorm gewesen, oder was?
Ja, vielleicht. Oder den anderen bei. Genau. Ich weiß noch, als ich mein Studienjahr in Berlin gemacht habe, habe ich im Paul-Gerhardt-Stift gewohnt und dort hat mich etwas so ein bisschen prägt und auch sehr angesprochen, wo ja bei uns, glaube ich, nicht so durchgezogen wird. Also dort war es so, hat ab Karfreitag bis Ostern hat Orgeln geschwiegen, hat es kein Glockengeläut gegeben, kein Schmuck, nichts. Also es waren so ganz karge Gottesdienste gewesen, Gemeinsgesang ohne Orgeln, also so eine Lücke aushalten, auch eine Trauer aushalten. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich jetzt da für Reformiert an meinem Leitartikel umgestudiert habe, ist das etwas gewesen, was mir wieder in den Sinn gekommen ist. Also dass das auch eine Kraft kann haben, diese Lücken auszuhalten und eben nicht zu schnell sagen, ja, ist zwar Karfreitag, aber Karfreitag gibt es nur mit Ostern. Ostern und Karfreitag gehören zusammen. Was ich ja sicher auch glaube, aber es gibt so etwas Vorschnelles. Und ja, da kommen wir ja noch drauf. Also ich tue jetzt einfach so ein bisschen auf, was mich beschäftigt. Die Gefahr von dem Vorschnellen, von gerade auf Ostern gumpen, ist im schlimmsten Fall, finde ich, dass Karfreitag einen Sinn überkommt. Also quasi, es braucht Karfreitag, es braucht das Leiden, es braucht den Foltertod für Ostern, für die Auferstehung, fürs Leben. Und dass dem Leiden einen Sinn geben, das ist etwas, wo ich glaube, für Betroffene kann das in gewissen Momenten aufscheinen, aber von außen dem Leiden einen Sinn geben, finde ich etwas wahnsinnig Gefährliches. Etwas, wo mich sich alles in mir sträubt dagegen. Und wo ich aber häufig so, ich finde, gerade so in manchmal unbedacht theologischen Sätzen oder so in Floskeln ein bisschen spüre. Und wo sich gerade alles in mir zusammenzieht. Weil ich glaube nicht, dass es christlich ist, sich mit dem Leiden abzufinden und sich mit dem Leiden sogar irgendwie zu versöhnen.
Ja, also erinnert mich an eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich war damals verliebt in ein Mädchen in unserer Gemeinde und an einem Karfreitag hatte die vorher so die ganzen Räume irgendwie gekapert und hatte überall so Zettel aufgehängt, jetzt mach nicht so rum und Jesus ist auferstanden und der Tod ist eben nicht das Letzte und seid nicht so traurig und lasst nicht so eine Karfreitagsstimmung aufkommen. Also ich habe mich damals irgendwie so echt, also ich musste das dann mit ihr heftig diskutieren auch und sagte, das finde ich jetzt überhaupt nicht in Ordnung. Weil für mich war damals auch als Jugendlicher, als junger Erwachsener Karfreitag sehr wichtig, hat sich aber auch geändert. Also was sich bei mir geändert hat, ich fand das auch wichtig, Karfreitag und Karsamstag zu durchleben, auch für mich persönlich. Ich habe das aber damals mit etwas verbunden, was ich heute so nicht mehr überzeugend finde, nämlich so dieser Gedanke, dass Gott das irgendwie gefällt, ne? Dass also, dass ich so Jesus nacheifere, jetzt nicht so ganz so extrem wie die Leute, keine Ahnung, in Manila und so, da teilweise lassen die sich ja wirklich kreuzigen und finden, das hat irgendwie eine erlösende Wirkung für sie oder keine Ahnung was. Und von diesem Gedanken bin ich immer mehr weggekommen. Das ist also, ja,
dass
auch
man so quasi nicht darf schön haben an Karfreitag.
Ja, genau, ja, genau. Und das fand ich auch immer wieder immer so ein bisschen eigenartig. Du sagst karg. Für mich waren das auch so karge, ruhige, stille Tage. Ich war dann immer froh, wenn Kar-Samstag war. Da haben wir Eier gefärbt wie wild. Also in unserer Großfamilie ging es da hoch her. Aber heute gehe ich in eine ganz ähnliche Richtung, wie der Felix das auch in seinem schönen Reformiert-Artikel geschrieben hat. Ich habe so den Eindruck, an Karfreitag geht es ganz stark auch um Trotzkräfte, um Resilienz, um einen Gott, der auf meine Seite tritt. Und weil er auf meiner Seite ist, wenn es mir dreckig geht, wenn ich im Leid bin, wenn ich in der Selbstverzweiflung bin, glaube ich, das macht für mich einen Unterschied, ob Gott mit dabei ist oder nicht. Das ist für mich irgendwie, das tut mir gut. Das hilft mir, das überhaupt erstmal auszuhalten. Und deshalb finde ich auch, ja, lasst uns mal überlegen. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt echt mal einfach nur Karfreitag oder auch noch Kar-Samstag und nicht schon wieder Ostern. Das geht mir häufig viel zu schnell und ist letzten Endes auch eine Bagatellisierung und eine Verharmlosung von vielen Formen des Leides, die einfach sinnlos sind und auch sinnlos bleiben werden.
Ja, und ich will sogar noch einen Schritt weitergehen und nicht sagen, Gott tritt an meine Seite, sondern Gott ist schon dort. Gott ist auf der Seite von denen, die leiden. Es ist ja nicht so, also so das Bild von Gott ist Christus Mensch geworden und dann hat er das quasi über sich ergehen lassen, suggeriert immer so ein bisschen, er hätte sich ja gleich können wehren, er hätte gleich können zeigen, wie göttlich das er ist und nicht gekreuzigt werden. Nein, wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, und da glauben wir ja dran, dann ist die ganze Wehrlosigkeit ist Prämisse von allem. Es ist nicht so, dass Jesus die Wahl hätte, plötzlich zu zeigen, dass er doch ein Halbgott ist. Das wäre dann wieder die griechischen Halbgötter, die dann Superman werden können zwischen ihnen. Aber Jesus ist nie Superman. Jesus kommt als verletzliches Kind auf die Welt und wird gekreuzigt als wehrloses Opfer von dieser Gewalt. Und ohne Wahl, ohne Ausweg, ausweglos und verlassen. Und darum ist es nicht so, dass das quasi ein Schritt ist, er kommt an meine Seite, sondern er ist schon da. Ich glaube, Gott ist schon wehrlos in Christus, von Anfang an und bedürftig. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich unglaublich stark und wichtig finde in dieser Geschichte.
Andi, findest du, dass es ausweglos war?
Also ich will ja hier jetzt auch nicht zu nerdig werden, aber der Felix macht ja einen riesen Fass auf. Ne? In den ganzen Diskussionen, die man in den Jahrtausenden über Jesus geführt hat, ist das ein riesen Streitthema. Macht er das aus einer erhabenen Position und für eine bestimmte Weile begibt er sich in diesen wehrlosen, schwachen, peinlichen, ungöttlichen Zustand, aber eigentlich behält er so die Kontrolle, ne? Oder das, was, wenn ich dich richtig verstanden habe, Felix, dass du sagst, nein, nein, aus der Nummer kommt er auch selber nicht mehr raus. Ich bin da echt zwiegespalten, aber muss sagen, das Thema, dass Gott Schmerz empfindet, das Thema, dass Gott leidet, das Thema, dass Gott aus der Nummer, die er angefangen hat mit uns Menschen, nicht mehr rauskommt, weil er da wirklich betroffen ist, ist natürlich ein uraltes Thema der jüdischen, der biblischen, der Theologie des Ersten Testamentes. Da haben wir ein Riesenzeugnis, dass es Gott leid tut, dass er es gereut, etwas gemacht zu haben, dass er Buße tut, dass er umdreht und dass ihm das Herz bricht, dass sein Herz krank ist, dass sein Herz brennt. Also Gott ist schon im Ersten Testament auch ein leidender Gott, der die Geschichte auch, die er angefangen hat, erleidet. Also von daher, naja, ich neige auch so dazu zu sagen, nee, das stellen wir auf scharf, das stellen wir ernst. Rudolf Bultmann hat das ja auch erkannt, wunderschöner Satz von ihm. Wer weiß, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird, für den will das Leiden nicht viel bedeuten. Also ich glaube, in die Richtung geht der Felix auch. Ne?
Ja, und ich glaube, also Zwangsläufigkeit, ich sage nicht, es war zwangsläufig. Also eben, ich glaube wirklich, Jesus hat wollen leben und er hat gelebt dafür und sein Leben im wahrsten Sinn hingegeben dafür, auf die Menschen zuzugehen. Aber es ist halt, also die Menschen haben halt das gemacht, was sie gemacht haben. Also da gibt es ja auch eine Verantwortung von den Menschen. Und ja, ich glaube, wenn es, also ich glaube wirklich daran, wenn Gott Mensch geworden ist in Christus, dann ist er das bedingungslos geworden. Und dann ist es wirklich geworden. Und wenn er, wie heisst es, wahrhaft Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch, wenn er wahrer Mensch war, dann gibt es nicht, dann gibt es die erhabene Position nicht mehr, wo man dann am Schluss doch noch kann oder das für irgendetwas macht. Sondern dann ist die ganze Sinnlosigkeit von dieser Folter, wo man ja leider ist, ja heute ist auch Karfreitag. Karfreitag ist immer in dieser Welt. Und ich glaube, ganz viel, also da können wir sagen, der Dietrich Bonhoeffer wäre ein grossartiger Nachkriegstheologe geworden. Es ist ganz schlimm und ein Verbrechen und falsch, dass er den Märtyrertod hat müssen sterben. Es gibt nichts Gutes am Märtyrer- und Märtyrerinnen-Tod. Das glaube ich wirklich. Sophie Scholl hat leben wollen. Die hat nicht sterben. Auch der Nawalny hat nicht sterben, sondern hat Russland verändern mit seinem Leben, mit dem Leben. Aber er ist in Tod, ja, wahrscheinlich am Schluss umgebracht worden. Viele Zeichen deuten darauf hin. Und ja, ich glaube wirklich, dass all die Leute, keine Ahnung, ob das all die bewundernswert mutigen Menschen in Iran sind, die auf die Straße gegangen sind, die haben alle Freiheit wollen und nicht ins Gefängnis wollen für irgendeinen höheren Zweck, sondern die haben wollen leben für einen höheren Sinn und eine Veränderung.
Wobei, also was heißt wobei? Bei all denen stelle ich dann aber doch eben so auch einen Moment fest, sie hätten sich dem entziehen können.
Das also, ist wahr. Also Jesus ist ja auch nach Jerusalem zurück. Exakt. Also er hätte sich können entziehen, das stimmt. Ja,
genau.
Das meine ich mit der Hingabe.
Ja, genau. Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Weil das finde ich eben dann noch eben das Bewundernswerte. Das wäre für mich dann auch so ein Teil dieser bis heute top aktuellen Karfreitagsbotschaft. Hier hat einer geschnallt, ja, das Leben bietet uns unfassbar Schönes und Helles und Erhabenes, aber es hat auch eine schmerzhafte Abgründigkeit. Und wer das Leben will, der muss sich dem eben auch stellen. Wir dürfen das nicht ausblenden. Ich finde, wir leben in einer Zeit, in der das Aushalten von all dem, was uns zurzeit um die Ohren fliegt, das Aushalten von Not und von Leid bis hin auch zur globalen Not des Klimas und der Katastrophe, der Überhitzung unseres Planeten, nur schon das auszuhalten, wird unterschätzt. Es ist immer so schnell, ja, Lösungen und ah, das kriegen wir. Und dann diese oberflächlichen, ich würde fast schon sagen, mit Dorothee Sölle, narzisstischen Hoffnungen. Ne? Narzisstisch, weil es da letzten Endes auch um uns geht und wir überspielen das. Ja, wird schon gut und wir haben ja Hoffnung. Nein, nein, überhaupt nicht. Sich vielleicht echt dem stellen und sagen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Oh, will ich das wirklich sagen? Verdammt nochmal, wir sind alle dem Tod geweiht. Der Tod wird für uns das letzte Wort auf dieser Erde sein, ob da noch ein Ostern kommt. Ey, jetzt mal im Ernst an euch die Frage. Also es kam noch keiner zu mir zurück und sagte, ja, der kommt. Ja, das Einzige, was ich habe, sind diese Ostererzählungen. Ne? Und deshalb finde ich, das will ich mir erstmal von dem Gekreuzigten sagen lassen. Halt das aus, schau dem ins Auge, bagatellisier das nicht. Guck, dass du die Trotzkräfte, die dafür nötig sind, von anderen Menschen oder vielleicht von Gott her auch empfängst.
Also so wie ich es ein bisschen erlebt habe, also auch die Ratgeber, die Lebensratgeber sind immer auf das Positive, oder? Und das hat ja noch der, ich glaube, zuerst mal, dass ich von Resilienz gehört habe, als Wort, das ein bisschen populärer geworden ist, war es im Zusammenhang mit der Pandemie gewesen. Das heisst, wir müssen es können aushalten, die Zeit. Und das war immer verbunden gewesen mit einem Gefühl von Ohnmacht. Also einen gewissen Teil kann ich selber kontrollieren und, kann ich, und den Rest muss ich, so wie der auch gesagt hat, hinnehmen. Und jetzt weiss ich nicht, wie du, morgen kommt der Beitrag von dir, Andi, oder? Mhm. Auf RefLab. Tust du auf die Punkte von dieser Ohnmacht auch noch einweisen? Oder?
Ja. Darf ich dir eingrätschen, ja. Weil jetzt irgendwie etwas, wie jetzt gerade im Zusammenhang mit der Ohnmacht und was du vorher gesagt hast, mit dem sich entziehen, sehr wichtig. Also, dass, ja, wenn man jetzt den Begriff, der tatsächlich kontaminiert ist durch einen schrecklichen Märtyrerkult, der eigentlich nichts mit wahrem Märtyrium zu tun hat, wenn man noch andere Leute, also wenn man den Tod sucht und noch andere Leute reinreisst, also wenn man den Begriff jetzt doch rettet, dann finde ich wirklich das Motiv, dass die Menschen und auch Jesus sich dem nicht entziehen. Also es gibt ja den Jesus-Roman «Die letzte Versuchung», oder? Wo er ja quasi das ist dann die Versuchung, ihr könnt das bürgerliche Leben haben mit der Maria Magdalena und so und das Kreuz nicht auf sich nehmen. Er entzieht sich dem Kreuz aber nicht. Und das glaube ich schon, das ist ein wichtiges und ganz zentrales Element. Auch wenn ich jetzt in die heutige Zeit gehe, die Menschen in Belarus, wo sich, ja, viele könnten sich wahrscheinlich entziehen und irgendwie flüchten und emigrieren, aber sie sind dort geblieben und sind in die Foltergefängnisse gekommen. Der Nawalny ist zurück nach Russland, er hätte sich auch entziehen können. Und ich glaube, das ist etwas, dass man, eben das meine ich mit der Hingabe, dass man sein Leben in einen, ich finde, das hat nichts mit irgendwie den Tod suchen zu tun, sondern eher mit, dass man daran glaubt, dass das eigene Leben sich nicht nur im eigenen erschöpft, sondern man etwas Grösseres an eine gerechtere Welt, an eine Freiheit hingibt. Oder? Und das finde ich ganz ein zentrales Element. Und das, da komme ich zur Ohnmacht, das ist ja dann, eben der Václav Havel schreibt von der Macht der Machtlosen. Ich glaube, das ist die Kraft, wo eben dann nicht mehr Ohnmacht ist, sondern daran glaubt, dass auch eben, dass die Kraft in den Schwachen inne wohnt, dass das wirksam wird. Und ich glaube, das ist das Element, wo eben dann nicht Ohnmacht ist, sondern darum haben ja all die Regime so furchtbar Angst. Also es ist ja eine Angstreaktion, eine Panik, eine paranoide Angstreaktion, ob das im Iran oder in Russland ist, alles niederdruckt, was irgendwie nach Freiheit lechzt. Oder? Muss ja furchtbare Angst sein. Das stalinistische Regime in Belarus, wo einfach alles irgendwie versucht abzutöten, wo irgendwie nach Veränderung strebt. Und das durchbricht eben dann die Ohnmacht. Und das ist eine bewundernswerte Kraft, wo wir eben im schön geheizten Podcast-Studio wirklich nur können bewundern. Und das finde ich ganz ein wichtiges Element in dieser Passionsgeschichte.
Sorry, ich noch eine Frage. Also, vielleicht wird es ein bisschen nerdig, aber du hast gesagt, echte Märtyrer. Also was ist denn der Unterschied, sorry?
Ich würde einfach sagen, dass man als echte ist ja, ich kann das ja nicht entscheiden, aber wenn ich so, wenn ich den Begriff Märtyrerin, Märtyrer verstehe, sind das eben Menschen, die nicht sterben wollen, also nicht den Tod suchen, aber ihres Leben, nicht aber und, ihres Leben in den Dienst stellen von einer Sache, vom Guten, wo jetzt über ihres Wohlbefinden rausgeht. Eben ein Bonhoeffer, wo im Widerstand bleibt, auch wenn er weiss, muss wissen, was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, Perversion ist halt dort, wenn Leute, die aus Abhängigkeit oder aus ideologischer Verblendung irgendwie mit dem Bombengürtel sich in die Luft sprengen oder man Leute, ja, also Leute, die den Tod suchen und dann sogar noch andere Menschen in den Tod reissen, das ist sicher ein Märtyrerkult, der sehr weit weg ist von dem, wo man redet, wenn man Passionsgeschichte lesen und das als Märtyrium würd bezeichnen.
Der Märtyrer, die Märtyrerin greift nicht einfach zu der Gewalt des Systems oder der Tyrannen, gegen die protestiert und sich aufgelehnt wird, sondern verzichtet bewusst darauf. Deswegen ist ja auch die spannende Frage, ist jetzt Bonhoeffer da wirklich auch in dem Sinne ein Märtyrer? Das kann man ja auch alles diskutieren, aber ich wäre auf jeden Fall auch dabei. Und dann geht's halt nicht darum, dass ich dafür dann auch noch soziale Anerkennung bekomme, wie das in manchen kulturellen Kontexten der Fall ist. Und ich bekomme auch in dem Sinne nicht eine belohnende Anerkennung dann im Paradies, wenn ich den Märtyrertod sterbe. Ich komme gerade eben so mal, wenn ich uns zuhöre, hier auf den Gedanken, ist nicht Karfreitag dann so der ehrlichste Feiertag, den die Kirche kennt? Wir machen uns ehrlich an diesem Tag und sagen, warum auch immer, aber das Leben und diese Welt ist nicht perfekt, ist nicht frei von Leid, Sinnlosigkeit, Schmerz und all dem. Und wir machen uns ehrlich, stellen uns dem und das lassen wir uns was kosten. Aber wir wollen auch, dass es sich ändert. Weil das Leiden selbst drängt ja aus sich heraus zur Veränderung. Der Leidenszustand ist ja ein Zustand, wo du ständig das Leid verwünschst und dir das Heil herbeisehnst und herbeiwünschst. Und das finde ich eben auch wichtig, dieser Protest, der für mich deutlich wird, dass Gott selber sozusagen gegen die Welt, die er geschaffen hat, protestiert und sagt, warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Und diesem Protest möchte ich mich gerne, also was heißt möchte ich, das imponiert mir, dieser Gewaltlose, dieser Ohnmächtige, aber doch mit einer geheimnisvollen Kraft erfüllte Protest und das Aufbegehren, gegen den Zustand der Welt und auch gegen alle, die ja etwas davon haben, dass die Welt so bleibt, wie sie ist.
Genau, also das finde ich ganz wichtig. Also das Karfreitag ist für mich ganz sicher nicht etwas, wo irgendwie versöhnt mit dem Leiden oder das irgendwie so als Zwangsläufigkeit annimmt, wo die Welt ist halt so und das gehört halt dazu. Nein, ich glaube, der Protestcharakter bis hin zur Wut,
yeah,
dass das so ist und dass immer noch so viele Kreuze in dieser Welt stehen und ständig aufgestellt werden. Ich glaube, Trauer, Wut, Empörung, wirklich Empörung, ist ganz zentral an dem Viertig. Ich finde es ein Empörungsviertig. Und ich glaube, auch die Passionsgeschichte, da sollten wir uns empören, dass das so gekommen ist. Also ich habe jetzt gerade letzte wieder den grossartigen Film, wirklich grossartigen Film von Milo Rau geschaut, das neue Evangelium. Und ich finde, er schafft es genau das Gefühl zu transportieren, dass erstens die Passionsgeschichte unglaublich aktuell ist, weil all die Ungerechtigkeiten, die Abhängigkeiten, die Zustände, wo nur zum Empören sind, immer noch da sind. Und dass es schrecklich ist, dass es so gekommen ist. Also, dass es schrecklich ist, dass Jesus nicht durchgedrungen ist mit seiner Botschaft, sondern das Kreuz hat müssen auf sich nehmen, um den Weg zu gehen.
Ich glaube, im Beitrag schreibst du auch von Skandal sogar, oder?
Ja, das, ich würde sagen, so also ich meine, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Folter ist ein Skandal. Leute auf diese Art umbringen oder überhaupt Leute umbringen, zum Schweigen bringen, ist ein Skandal. Also es ist mir völlig klar. Und gegen das protestiert Gott am Karfreitag.
Und das, das geradezu absurde ist, wenn man das mal genauer untersucht, was das für ein schlimmer Prozess war, der da stattgefunden hat. Also auch im Prozess selber wurde Jesus aufs Übelste behandelt und ihm wurde also auf übelste Weise mitgespielt. Es ist ein komplettes Fehlverhalten der geistlichen und der weltlichen Obrigkeiten. Das lässt sich an allen Ecken und Enden nachweisen. Dieser Prozess hätte nie so stattfinden dürfen. Das Urteil, was gefällt wurde, entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage auf der Basis des damaligen Rechts. Ne? Fängt an vielen Stellen an, hört da auf, wo der hohe Priester sich die Kleider zerreißt. Und eigentlich ein absolutes No-Go, völlig unangemessen. Da gäbe es ganz, ganz viel zu Sachen. Also auch wenn man mal wirklich eintaucht und guckt, was da Sache ist, da wird einer also völlig, kommt völlig unter die Räder der Ungerechtigkeit und des Mutwillens auch. Der Willkür der Herrschenden.
Und wie aktuell ist das, oder? Wie häufig passiert das heute, dass Unrechtsregime dann genau das machen? Der, der zu Unrecht verhaftet ist, auch noch vorführt. Also ich erinnere eben, Beispiel Belarus ist ein paar Jahre her, wir vergessen das schnell, aber der junge Blogger und Journalist, der es irgendwo zum Flugzeug ausholt, und dann demütigend an einer Pressekonferenz den Führer setzen und ihn noch vorführen. Das sind ja genau all die Schauprozesse, wo sich ein Regime dann quasi nach der Justiz bedient, um sich inszenieren und um die Menschen demütigen. Ich meine, das ist unglaublich aktuell. Also das ist ja auch das. Es ist unglaublich aktuell, all die Strukturen von Machterhalt, von Willkürjustiz, wo sich dann inszeniert zur Demütigung, all die Foltergefängnisse auf dieser Welt, das ist so aktuell. Das ist so aktuell.
Und Felix, an dieser Stelle lässt sich das wunderbar deutlich machen, was du ja auch sagst, das ist die Macht der Ohnmächtigen. Und manchmal frage ich mich, warum schnallen die das eigentlich nicht, diese Regime, die Herrschaften und Gewalten? Wie viele Leute haben eben sich verwickeln lassen in die Logik des Bösen und haben Böses mit Bösem vergolten und zu bekämpfen versucht und dabei die Spirale des Bösen nur noch weiter angeheizt? Von welchen Leuten reden wir heute? Von diesen Journalisten? Von Gandhi? Von Mandela? Von all diesen Leuten? Da reden wir heute. Die haben Kraft entfaltet. Genau. Die geben Trotzkräfte. Denen folgen viele Menschen nach. Das sind die jesuanischen Menschen. Und gerade auf lange Sicht gesehen, entfalten die weltverändernde Wirksamkeit. Und das finde ich eine tolle Beobachtung im Nachhinein. Und ich würde von Jesus genau dasselbe behaupten. Ja, wir reden heute von ihm, weil es diesen Karfreitag und diesen Karsamstag gegeben hat.
Und wenn ich jetzt euch würde sagen, okay, jetzt hat jeder hat noch 2 Minuten, um sich zu empören. Es kann sehr persönlich sein. Ich übergebe euch das Wort und ich kann sonst mal anfangen.
Ja.
Okay, ich habe gestern so eine Netflix-Serie angefangen. Es geht um einen kalten Krieg. Es fängt ja schon an, dann, wo sie darstellen, wie es der Zweite Weltkrieg überhaupt das Ganze in Gang gebracht hatte, und er mit der Atombombe und dann ist der Stalinismus und so weiter und so fort. Und irgendwie, ich war empört gewesen, dass nach 65 Millionen Tote, die der Zweite Weltkrieg gebracht hat, dass es dann weitergegangen ist, genau gleich wie vorher. Und echt vielleicht versteckter für unsere Augen. Aber ich hatte zum Beispiel sehr viel nicht gewusst, was der Stalinismus, also die Hungersnöte, wo explizit sie herbeigebracht wurden. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe mich wirklich empört, dass das Leiden in dieser, nennen wir es eine göttliche Matrix, einfach drin ist und nie mehr wegzubekommen ist. Das hat mich empört.
Also ich finde empörend, das will ich jetzt auch nicht übertreiben, aber also dass Gott nicht liefert. Ne? Ich finde das echt empörend. Ich leide persönlich, aber gerade auch im Hinblick auf andere Menschen in anderen Situationen, dass ich denke, das darf nicht wahr sein. Ich muss da jetzt gar nicht auf Auschwitz zurückgreifen. wie dieser Gott sich da viel zu dezent überhaupt nicht geregt hat, überhaupt nicht diese Schreie gehört hat. Und das finde ich irgendwie echt schrecklich. Es gibt so viele Punkte, wo ich denke, jetzt komm doch endlich mal, mach das mal. Aber und deswegen finde ich Karfreitag auch so nervig, weil Karfreitag sagt mir ja letzten Endes, ja, das stimmt. Du leidest an einem Gott, der nicht da ist. Du leidest an einem Gott, der abwesend ist. Und jetzt an Karfreitag wird mir irgendwie versucht, mir diese Geschichte nahezubringen. Irgendwie war Gott in dem Ganzen mit dabei. Und jetzt kommt dieser, warum hast du mich verlassen, dieser empörende Ruf. Und jetzt merke ich irgendwie was Paradoxes. Ich denke, kann es sein, dass Gott sich mit mir empört über ihn selbst, dass er nicht liefert. Und jetzt finde ich irgendwie, ist Gott mir aber dann sehr nah.
Näher, ja, genau.
Also es ist so eine eigene, ich bin manchmal geradezu wütend über seine Abwesenheit. Und jetzt tritt er auf meine Seite und sagt, ich bin mit dir wütend. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich das gut finden soll oder nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob zwei Minuten lang, weil es sind jetzt mir schon recht viele Sachen aufgegangen. Empören, ja, ich weiß nicht, das hat auch manchmal so ein bisschen etwas Selbstgerechtes, tönt so gut und es kostet auch nichts. Also darum würde ich nicht sagen, dass ich mich empöre, weil eben, ich glaube, da muss man immer aufpassen, es gibt andere Menschen, die das aushalten müssen. Ich kann vielleicht innehalten am Karfreitag, aber ich muss ja all das, was ich jetzt gesagt habe, dass ich mich darüber empöre, ja nicht aushalten, wirklich aushalten. Also ich bin unglaublich privilegiert. Also darum würde ich jetzt da ganz, ganz demütig reden. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Gott nicht liefert. Ich glaube, Gott liefert schon, die Menschen liefern nicht. Ich glaube, das ist für mich keine Freitagsbotschaft. Gott hat gezeigt, wie es gehen könnte. Christus hat gezeigt, wie die Welt anders könnte sein, dass sie anders könnte sein, dass wir uns könnten berühren lassen vom Nächsten, von der Nächsten, der leidet, was Gemeinschaft könnte bedeuten. Er hat es gezeigt. Die Menschen haben nicht geliefert. Und auch heute, also klar gibt's, da sind wir bei Gesundheit und so, da gibt's schreckliche Situationen und das ist klar und das meine ich nicht. Aber jetzt in Bezug auf von dem, wo wir rausgegangen sind, auf die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, ich glaube, da hat Gott geliefert. Aber die Menschen liefern nicht. Und das ist das Schreckliche, dass das immer weitergeht und dass man im Kleinen, im ganz Kleinen und im Grossen das Gefühl hat, mit Findbildern, mit Angst, mit Besitzstandwahrung, gehen es irgendwie weiter. Und da kann ich mich im Fall auch im ganz Kleinen empören, dass man irgendwie, ja, jetzt, es ist vielleicht ein ganz dummes Beispiel und gibt vielleicht einen Shitstorm, keine Ahnung, aber ich sage es jetzt gleich, dass man, wenn es darum geht, nicht anerkannte Religionsgemeinschaften zu beteiligen an dem viele, viele, viele Geld, das man vom Staat überkommt und versuchen, die Kräfte zu stärken, die wollen da sein in dieser Gesellschaft, die wollen mit uns mitschaffen, obwohl wir als reformierte Kirchen übrigens eine Minderheit sind und immer sagen, wir haben eine grosse gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wenn man dort mit einem ganz kleinen Schritt und ein bisschen Geld, ich finde wirklich im Verhältnis zu dem, was die Reformierten bekommen, ist es ein bisschen Geld, kann mitgehen, dass dann in Zeitungskommentaren wieder so eine unsägliche anti-islamische Nummer gefahren wird, die nur die Zwietracht zählt. Und die Leute, die wollen mitschaffen und ja selber von einer radikalen Minderheit unter Druck sind, nur ein Sandwich bringen und sie bewegungsunfähig werden und man eigentlich genau weiss, so lösen wir das Problem nicht. Wir lösen das Problem nicht. Garantiert nicht. Wir lösen es einfach, wie es ist. Und das ist im Kleinen und im Grossen, eben wenn ich an Russland denke, wenn ich an ganz viele Unrechtsregime denken. Und ich denke, warum versteht man es nicht, dass das nicht weiterführt? Eben, wie du gesagt hast, das ist die Macht der Machtlosen. Das ist ja konstruktive Kraft. Und eigentlich wissen ja alle, dass das zukunftsfähig wäre. Und nicht das Programm von Repression, wo einfach jedes Mal, wenn irgendwo ein Blümchen aufwächst, irgendwie wieder mit dem Rasenmäher drauf geht. Die Blümchen kommen ja Gott sei Dank, und das ist vielleicht das Osterlicht, das in Karfreitag scheint, dass das nicht wegzubekommen ist. Dass die Kraft, die Hoffnung, dass sich die Welt lässt verändern, in die Richtung, wo Jesus gezeigt hat, in welche Richtung das gehen könnte, dass die Hoffnung nicht stirbt. Dass die immer wieder aufblüht, an ganz unterschiedlichen Orten, im Kleinen und im Grossen. Und ich glaube, das ist die Kraft, wo die Hoffnung nicht stirbt, dass die Menschen irgendwann doch noch liefern.
Und haben wir es gleich nicht geschafft, hast du? Wir haben mit Ostern aufgehört.
Das ist schon gut, unbedingt. Also mit Ostern fängt es übrigens an. Okay. Mit Ostern fängt es an, hört es nicht auf, Gott sei
Dank. Ja, du, herzlichen Dank für das Sprechen. Also, kann ich, glaube ich, hier abschließen. Felix, vielen Dank und auch Andi. Und ja, empört euch, das kann ich nur noch sagen.
Ciao. Gebt Hoffnung nicht auf.
Genau. Ciao, ciao. Ciao.